Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu Breitband am Samstag hier im Deutschlandradio. Wir müssen heute ausführlich über dieses Ding im Gesicht der Menschen reden. Auf der Gamescom in Köln wollte es neulich wirklich jeder auf seinen Kopf ziehen.
Wir haben einen großen Stand, auf dem man das Gerät ausprobieren kann. Und das ist auch sehr gefragt. Also ich habe mir die Schlange angeguckt, die geht wirklich fast einmal um den Stand herum. Der ist so 2 Tennisplätze groß und die Schlange ist lang.
Jeder wollte die Oculus Rift ausprobieren. Das ist so ein Virtual Reality Headset. In den 90ern hat man ja schon mal viel gesprochen über virtuelle Realität. Und mit diesem Gerät könnte sie jetzt wirklich den Durchbruch schaffen.
Ja, und worüber reden wir dann? Dann reden wir wirklich über so einen Markt für Jugendliche und vielleicht älteren Jugendlichen, wie sie hier in Holland genannt werden.
Ja, ich meine, gut, vielleicht ist es wirklich alles nur Hype. Und man muss sagen, auf der Gamescom, wenn man das jetzt mal so als Messlatte nimmt, stehen wirklich bei jedem Stand 8 Kilometer lang die Leute an, weil es bei der Gamescom einfach zu voll ist.
Naja, sich so eine Brille aufzuziehen, um ganz in der Virtualität zu versinken, das ist natürlich so ein bisschen ambivalent, ne? Es kann faszinierend sein und es kann beunruhigend sein.
Wenn man damit auf der Couch sitzt und da geht die Freundin, das Kind, die Frau vorbei, kriegt man nichts von mit. Also man ist abgeschlossen in dieser neuen Welt, in der man sich dann aufhält. Das ist schon so. Und deswegen ist das Wort asozial gar nicht so schlecht platziert.
Ja, so reden wir heute also über ein Gerät, das hauptsächlich was ist für unseren Lieblingsboomer, den asozialen Gamer. Oder ist da mehr?
Wir reden in dieser Spezialausgabe von Breitband heute über Industrie 4.0.
Wir reden darüber, einmal ein Vogel zu sein.
Und über den langen Weg, den wir von der abgeschlossenen Zweidimensionalität des Tafelbilds gekommen sind.
Und wir haben so eine philosophische Frage auch mitgebracht, ob wir nicht, Vorsicht, sowieso vollkommen virtuell sind. Am Mikrofon heute Christian Möller und Max von Malotki.
Und ich werde die Oculus Rift gleich erstmal ausprobieren. So, dann setze ich mir das Ding jetzt mal auf hier.
Wir stehen in einem großen Hochschulraum, was aber für dieses Experiment vollkommen egal ist, weil ab jetzt...
Jetzt nicht mehr in einem großen Hochschulraum.
Jetzt ist hier der Möller komplett abgeschnitten, hat die Oculus Rift aufgesetzt mit diesem Band um den Kopf.
Es ist total verwirrend, weil da, wo du jetzt stehst, also zumindest von der Akustik her, läuft jetzt in diesem Moment gerade eine Frau vorbei.
Ja.
Ich bin eigentlich auf einer Straße. Und ich gucke, es ist ein bisschen irritierend auf ein Gebäude, was so ein bisschen wie ein Pornokino aussieht.
Diese Games-Developer immer unglaublich.
Tatsächlich unglaublich. Und es ist uns eine unglaubliche Ehre, dass wir hier im Deutschlandradio Kultur in einem Breitband-Spezial verkünden dürfen.
Die Nerdbrille gehört endlich wieder uns, den Nerds, nicht mehr den Hipstern.
Ja, zumindest eine bestimmte Nerdbrille, die hat das Prinzip dicker, schwarzer Rand ziemlich auf die Spitze getrieben.
Virtual Reality wird gerade wieder viel drüber geredet. Oculus Rift ist, das haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, so ein 3D Virtual Reality Headset. Es gibt noch andere, die sowas in der Entwicklung haben, also Project Morpheus zum Beispiel, so nennt Sony sein Teil, was dann irgendwann an die PlayStation 4 angeschlossen werden soll. Und dann gibt es noch so ein paar andere ernstzunehmende Kandidaten.
Und einen davon haben wir getestet, nämlich die Oculus Rift mit einem Game namens Outcasted. Das ist ein Projekt von Game Design Studenten am Cologne Game Lab.
Man muss sagen, man sieht mit dem Ding so ein bisschen bescheuert aus, weil wir wahrscheinlich noch nicht dran gewöhnt sind. Es ist auch lustig, es ist ja eine 3D-Brille, die dann so Virtual Reality auch möglich macht. Man sieht aber aus wie ein Zyklop, ne?
Mich hat das ja so ein bisschen an diese Balken erinnert, die sie den Leuten manchmal in der Zeitung übers Gesicht stempeln, um die unkenntlich zu machen.
Und so einen trägt man dann mit sich rum und nur ungefähr dreimal so dick.
Genau. Und vorne kann man nicht durchgucken, sondern man guckt durch so Linsen in diesem Headset auf eine virtuelle 3D-Realität. Und per Kopfhörer gibt es natürlich auch noch den Sound dazu.
Und der klingt wirklich wie Straßenverkehr in der Großstadt.
Genau, ich sitze an der Straßenecke, ich kann nicht rumlaufen in der virtuellen Welt, aber ich kann den Kopf bewegen. Ich kann hin und her gucken, wenn ich nach hinten gucke, dann sehe ich Hochhäuser.
Und was gibt's vorne?
Vorne ist eine Straße, Autos fahren vorbei, gegenüber sind Läden, unter anderem dieses Pornokino, was ich da gerade schon erwähnt habe, und ein Geschäft, wo die Fenster so mit Brettern vernagelt sind. Es sieht insgesamt nicht nach einer sehr guten Gegend aus.
Und so ein bisschen ist das natürlich auch die Erklärung, dass du als Obdachloser da rumsitzen kannst, weil es schickt dich da keiner weg. Es gibt keinerlei Grund, dich zu verscheuchen.
Genau, das ist mein Job hier in diesem Game, meine Aufgabe. Ich bin ein Obdachloser, ich sitze an der Straßenecke, ich bettel um Geld bei den Fußgängern, die vorbeigehen. Volker Zerbe, einer der Entwickler des Games, hat mal das Prinzip erklärt.
Also es geht darum, dass man jetzt hier einfach Leute angucken kann, Leute mit seinem Blick fixieren kann und nach einem Zufallsprinzip wird dann entschieden, wie die Person auf einen reagiert.
Und wie reagieren die Leute?
Ja, die meisten ignorieren mich, gucken ziemlich durch mich durch eigentlich und gehen total ungerührt weiter.
Ja, der geht weiter.
Ah ja. Ja, ist für länger angelegt, das Spiel.
Macht so den Eindruck, kommt wieder jemand? Ah, da hinten kommen welche. So, der gibt mir jetzt was. Den gucke ich mal einfach an.
Ja, komm.
Nee, er guckt weg. Ja, ist schon ziemlich frustriert.
Ja, komm. Wobei man sagen muss, du hast es eine Weile gezockt und du hast schon eine ganze Menge Glück gehabt.
Und da gibt es halt unterschiedliche Einstellungen.
Stehen. Hallo?
Ja.
Ich glaube, die hat die mir jetzt was gegeben. Hat die mir Geld gegeben? Wow.
Volles Erfolgserlebnis. Das kommt leider recht selten vor natürlich, weil wir natürlich auch so ein bisschen so die reale Situation widerspiegeln und so, dass eigentlich die meisten Leute eigentlich gar nicht beachten oder einfach nur weitergehen und dass nur die wenigsten hat sich irgendwie mal aufrafft, mit einem Geld zu geben oder auch mit einem zu sprechen.
Ja, und wenn dann doch eine Reaktion kommt, so wie in der Situation gerade, dann freut man sich schon ziemlich darüber.
Das heißt, Immersion, was die Spielwelt anbelangt, funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Und das, obwohl, also wenn man sich das anguckt, das war jetzt auch noch die erste Generation der Brille, die wir da hatten. Die Grafik ist nun wirklich nicht ausgefallen.
Ja, die ist nur so mittel. Aber dadurch, dass ich eben dieses Ding aufhabe und nicht nur auf den Bildschirm gucke, sondern ich kann den Kopf bewegen, ich kann mich umgucken, bin ich wirklich da. Und es war ziemlich krass, als ich die Brille dann wieder abgesetzt habe.
So, jetzt Brille wieder abgesetzt. Wie fühlt es sich an? Zurück im Leben?
Ja, vor allen Dingen zurück in diesem kleinen Raum hier. Ich merke erst jetzt, dass das ja nur 2-3 Meter gerade nach vorne geht und nach links und nach rechts. Eben an der Straßenecke konnte ich so 20-30 Meter zu jeder Seite gehen. Und dieser Eindruck von dieser Räumlichkeit, der war total realistisch. Den habe ich in dem Moment geglaubt.
Ich denke, ich habe in meinem Leben 5 oder 6 Computerdemos gesehen, bei denen ich dachte, das wird die Welt verändern. Apple II, Netscape, Google, iPhone und dann die Oculus Rift.
Ja, da kriegt man schon so ein bisschen so ein Kribbeln, wenn einer so die großen Umbrüche in den technologischen Gebieten aufzählt. Das ist einer von Andreessen Horowitz, der wurde mit diesem Satz in der Zeitschrift Wired zitiert. Das ist so eine Venture-Capital-Firma, die eben Geld gibt für, ich nenne es mal, Zukunftsmusik, und der schien ziemlich begeistert zu sein.
Ja, und das ist schon krass. Wir haben bis jetzt nur Prototypen von dieser Brille und trotzdem hörst du wirklich überall der große Durchbruch, ganz neue Art von Technologie, Paradigmenwechsel.
Ja, und die Story, die dahinter steht, ist natürlich auch spannend zu erzählen. Wie hat das alles angefangen? Ein junger Mann, ja, sammelt Virtual Reality Brillen und denkt jedes Mal, wenn er die nächste ausprobiert, die er dann noch bekommt, ach, das ist es irgendwie nicht. Parma Lucky, 21 Jahre alt.
Tja, so der Prototyp des jungen Erfinders, der fängt dann natürlich an, er will selber so eine Virtual Reality Brille bauen und hat so einen Prototyp geschraubt aus Gehäusen seiner gesammelten Brillen und einer Skibrille.
Und hast du gesehen, er hat hier so, da sind ja so Linsen drin, die hat er so schön behelfsmäßig mit Heißkleber, mit so einer Heißklebepistole reingemacht.
In seiner Garage, will ich doch mal hoffen.
Wahrscheinlich. Aber das allein reicht nicht. Also natürlich ist das eine tolle Sache, aber es muss auch immer an den richtigen Stellen dann noch zufällig das Richtige passieren.
Und zwar erstens.
John Carmack, Mastermind bei id Software, ist sozusagen der Vater des modernen 3D-Shooters. Doom hat er mitgemacht und so weiter, hat gesagt, ich möchte bei diesem Projekt mitmachen. Und er hat gesagt, ich verlasse meine alte Firma, wo er jahrzehntelang war, und gehe zur Firma Oculus.
Wow. Zweitens.
$250.000 Crowdfunding. Die wollten sie erreichen. Hier, Parma Lucky hat so ein bisschen Angst gekriegt, hat sich gesagt, komm, wir sagen nicht 500.000. Nachher kriegen wir 500.000 nicht zusammen, dann ist alles verloren. Was haben sie gekriegt? Mehr als $2.4 Millionen.
Nicht schlecht. Drittens.
Ja, drittens, da kommt dann die noch größere Zahl. Facebook kauft Oculus für 2 Milliarden.
Tja, jetzt kommt auf einmal alles zusammen. Wenn die Technologie billig zu produzieren ist, dann klappt das vielleicht auch. Ich meine, wir hatten ja virtuelle Realität als kleinen Hype schon mal in den 90ern. Howard Rheingold hat damals so ein Buch geschrieben, virtuelle Welten, Reisen durch den Cyberspace.
Ja, das kannst du wirklich eins zu eins vorlesen. Das ist dann so wie das, was wir jetzt gerade 2014 erlebt haben.
Ja, genau. Ein Fernseher, der komplett um deinen Kopf herum geht. 3D-Sound. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich in eine künstliche Welt hineinbegeben und sie aktiv erforschen.
Verrückt.
Ja, und ich finde das ja lustig. Ich meine, Apple hatte mit dem Newton Anfang der 90er Jahre ja auch schon mal so einen Tablet-Rechner. Der Erfolg vom iPad kam dann eben erst im neuen Jahrhundert.
Genau, der Zeitpunkt muss der richtige sein. Trotzdem, wir haben natürlich auch Medienwissenschaftler dazu befragt, für die kommt das überhaupt nicht überraschend. Technologie ist uns, wenn man sich das so anguckt, beständig näher gekommen in den letzten Jahrzehnten. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis uns das im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen geführt wird. Der niederländische Professor Gerd Lovink vom Institute of Network Cultures.
Natürlich, wie schon in den 90er Jahren in der Literatur betont, dass es bei diesen Brillen darum geht, dass diese Kluft, sagen wir mal, zwischen Körper und Bild geschlossen wird. Das heißt, dass die Bilder immer näher kommen. Erstmal vom Weiten ins Kino einen Film anschauen, dann im Wohnzimmer sich das Fernsehen anschauen, ein bisschen näher, dann mit dem Computer, ja, wie viel sind das, 20 Zentimeter oder so vom Bildschirm, und dann mit dieser Brille eben, ja, 1 Zentimeter, nicht? Und in dem Sinne kann man sagen, mit diesen Brillen rückt das Bild immer näher.
Und es ist die Frage, ob wir jetzt im Zeitalter der Wearables angekommen sind. Es gibt ja auch die ganzen Smartwatches, die dieses Jahr den Durchbruch haben sollen. Auch Apple soll an so einem Ding sitzen. Also es ist alles auf einmal ganz nah dran und noch klarer als früher eine Erweiterung unseres Körpers, sagt Katharina Tillmanns vom Cologne Game Lab.
Die Extension of Man, ne, die Medium als Erweiterung des Menschen und so weiter, das sind ja sehr naheliegende Theorien, die immer wieder berufen werden. Aber in dem Fall einfach ganz klar werden, Marshall McLuhan, der sich darauf beruft, dass während seiner Zeit eben das Fernsehen ein Tor zur Welt ist und wir damit sozusagen eine weitere Erweiterung des Blicks bekommen. Das wird in Form der Virtual Reality Brille natürlich ganz offensichtlich, denn es ist eine Erweiterung unseres Auges. Es wird ein Auge vorgeschaltet und es wird uns ein neuer Körper vorgeschaltet. Und in dem Sinne ist das, denke ich mal, die Perfektion seiner Theorie in dem Sinn.
We'll be right back. chunks of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back. Let's desolate.
Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio. Heute die Spezialausgabe zum Thema virtuelle Realität. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen medientheoretisch geredet über Auswirkungen von so einem, ja, so einem Paradigmenwechsel, wenn da so ein neues Medium käme. Frage ist aber natürlich immer noch ganz praktisch, wenn man so eine Brille aufsetzen kann, sowas wie die Oculus Rift. Was macht man eigentlich mit so einem Gerät?
Naja, ist ja erstmal klar, Games, ne? Wir haben ja eben auch schon eins ausprobiert, auch wenn das jetzt ein Serious Game war.
Die Immersion ist tatsächlich überwältigend. Wie Yigal Bloch zum Beispiel von den VR-Nerds aus Hamburg beschreibt, bei einem Game, was jetzt nicht unbedingt ein Serious Game ist, ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber.
Man landet auf einem Planeten, das ist ein Spiel, es heißt Crashland. Man landet auf einem Planeten, ist da irgendwie notgelandet und dann muss man sich zurechtfinden. Man steht also quasi erstmal auf diesen Wüstenplaneten und dann kommen von den Seiten irgendwelche Spinnen und Monster, die so groß sind wie man selber. Und das kommt halt auch gerade in der Virtual Reality sehr gut rüber, dass diese Ausmaße, das sind halt nicht kleine Monster oder große Monster, aber man wirkt wirklich, das ist jetzt mal irgendwie doppelt so groß wie ich oder halt auch mal 10-mal so breit.
Ja, man ist in dieser Umwelt drin und man guckt nach oben und man reckt den Hals und so. Also das ist halt tatsächlich eine ganz körperliche Reaktion, dass man auch diese Größenverhältnisse wirklich spürt.
Ja, und apropos Größenverhältnisse, Höhenangst ist auch so ein Thema. Also eine Simulation von Höhenangst für Patienten, die davon irgendwie traumatisiert sind. Mhm. Aber natürlich auch so ganz alberne Sachen wie zum Beispiel den Chicken Simulator, wo ja, man in die Rolle eines Huhns schlüpfen kann.
Ja, warte, es gibt auch noch ein anderes, wo man Vogel sein kann. Das ist auch ganz ernst gemeint. Also was heißt ernst gemeint?
Aber es ist ein Kunstprojekt,
oder? Es ist ein Kunstprojekt, ja. Es ist auch, glaube ich, ein ziemlich einzigartiges Kunstprojekt. Das wird es jetzt als Controller nicht geben. Aber es gibt so ein Gerät, auf das man sich drauflegt. Also so eine Konstruktion. Die Arme liegen auf so beweglichen Flügeln. Da steckt man so die Hände rein in so Schlaufen. Und mit diesem Apparat steuert man auf dem Bauch liegend quasi einen Vogel im Spiel. Ja. Und okay, die Oculus Rift hat man parallel quasi auf und dann hat man das Gefühl, man fliege mit eigener Kraft durch die Luft.
Schön.
So, und durch die Luft ist tatsächlich auch der Clou, weil vor deinem Gesicht mit der Oculus Rift ist installiert ein Ventilator. Und er war das wirklich geil, weil das Ding ist, der Wind bläst stärker, je schneller du fliegst. Und wenn du den Wind so in den Haaren spürst.
Ach, das klappt. Ich meine, mit dem Ventilator.
Ja, wirklich. Und die Leute sagen dann, sie fühlen sich da frei wie ein Vogel, weil wenn du mit der.
Mit einem Ventilator.
Mit einem Ventilator. Ganz schnöde, aber du guckst zum Beispiel auch so seitlich an dir vorbei und du siehst dann deinen eigenen Körper, wie dann quasi die Haare von dem Vogel, der du ja bist, so im Wind flattern.
Schön.
Toll, nicht? Ja, finde ich super.
Es gibt aber auch noch handfestere Sachen, die man damit machen kann, zum Beispiel Anwendungen in der Industrie.
Klar, also du kannst richtig mit ganz ordentlichen Geräten interagieren. Du kannst Maschinen steuern und da wird auch viel in die Richtung geforscht. Hat mir Professor Wolfgang Prinz erzählt vom Fraunhofer Institut for Applied Information Technology.
Wenn wir an das ganze Thema Industrie 4.0 denken, was ja jetzt auch ein sehr aktuelles Thema ist und von der Bundesregierung auch gefördert wird, wo es darum geht, Produktionsprozesse zu flexibilisieren, Maschinen entscheiden selber, was sie wie wo produzieren oder die Werkstücke, dann ist natürlich derjenige, der das zu kontrollieren hat, oft außen vor. Das, was der vorher an Knöpfen eingestellt hat an der Maschine, kann er nun eigentlich nur noch über Computer einstellen. Und da kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass dann die Arbeiter in den Produktionsumgebungen wirklich dann über solche Brillen die aktuellen Produktionsprozesse, die Zahlen, die Energieverbräuche, die Werkstücke eingeblendet bekommen und dann schnell in den Produktionsprozess noch eingreifen können.
So, ein Gerät steuern ist natürlich das eine. Viel spannender ist aber noch, etwas zu sehen, was nicht da ist. Also der Fantasie sind mit der Technologie ja keine Grenzen gesetzt. Und was die da entwickeln am Fraunhofer-Institut, ist zum Beispiel so ein Ding, ein Auto, da ist oben eine 360-Grad-Kamera drauf.
Aha.
Und dann setzen die auf den Beifahrersitz einen mit einer Oculus Rift. Ja? Und dann kommt noch die virtuelle Realität dazu.
Sie können sich vorstellen, Sie fahren durch die Stadt, sehen ganz normal die Bilder der Stadt, als ob sie mit Google Street View durch die Stadt fahren würden. Zusätzlich können wir dann aber zum Beispiel Bauprojekte einblenden oder aber Gebäudefassaden verändern, auf Freiflächen Gebäude projizieren oder ähnliches. Und die Anwendung dazu ist, dass man Bauprojekte frühzeitig visualisieren kann und das nicht nur, wie man das stellenweise schon kennt, über Smartphones oder Tablets, sondern wirklich sehr unmittelbar dem Benutzer vermitteln kann bei einer Fahrt durch die Stadt oder eventuell auch bei einem Gang durch die Stadt.
Ja, Visualisierung ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir zu einem anderen Bereich, der da vermutlich ziemlich groß werden wird mit diesen Virtual Reality Headsets. Das ist in der Medizin und zwar unter anderem in so Reha-Anwendungen.
Was machen die da?
Also zum Beispiel, wenn du einen amputierten Arm hast und okay, du brauchst eine Prothese, dann musst du mit dieser Prothese ja erstmal umgehen lernen. Und weil Prothesen erstmal ziemlich lange brauchen, bis du
musst
sie hast,
steuern lernen,
musst du sie steuern lernen, genau. Wie bewegst du deinen Arm mit diesem Ding? Und das kannst du eben mit dem Headset auf dem Kopf in der virtuellen Realität machen. Das hat mir Annette Mossel erzählt, die beschäftigt sich mit Virtual Reality an der TU Wien.
Die Idee war dabei, dass man den Patienten quasi die Möglichkeit gibt, die Prothese, die mit EMG-Sensoren, die Muskelkontraktionen messen, dass man diese Prothese bereits, bevor sie wirklich vorhanden ist, in der virtuellen Realität trainieren kann. Dazu hat der Patient ein sogenanntes Head-Mounted Display auf. Er hat an dem Armstumpf EMG-Sensoren befestigt und ein optisches Tracking-Device, das die Position und Orientierung des Armstumpfes berechnet. Und über die EMG-Sensoren kann die Muskelkontraktion gemessen werden. Und dann gibt es innerhalb unserer Virtual Reality-Trainingsapplikation gibt es zwei Szenarien. Zum einen kann der Patient üben, diese virtuelle Prothese, die er durch sein Head-Mounted Display sieht, richtig im Raum zu positionieren, so wie er später dann auch die reale Prothese bedienen würde. Und zu üben, dass er die Prothese öffnen und schließen kann. Und gleichzeitig über die EMG-Sensoren kann der schon anfangen zu trainieren, wie er die Muskeln zusammenziehen muss, um zum Beispiel entsprechend viel Griffkraft auf die Prothese auszuüben. Weil es ist natürlich ein Unterschied im realen Leben, ob ich jetzt viel oder wenig Griffkraft anwende, zum Beispiel bei einem Glas, muss genau entsprechend so viel Griffkraft angewendet werden, dass ich das Glas hochheben kann, aber dass das Glas nicht zerbricht.
Ja, und in dem Trainingstool hast du nun kein Glas in der Hand, sondern einen Ball, der ist aber nicht aus Gummi, sondern aus was Zerbrechlichem und das merkst du, wenn du zu doll zugreifst.
In unserer virtuellen Simulation zerplatzt dieser Ball, um ihm quasi visuell Feedback zu geben, dass das jetzt ein bisschen zu viel Kraft war.
do it for? Quiet and alone, tired out your speechless, speechless, tired and
Industrie, Medien, Bildung, Kunst. Wenn so ein neues Medium kommt, wie die Oculus Rift, über die wir heute reden, dann beeinflusst das erstmal alles. Und das ist ziemlich faszinierend, es ist aber auch ein bisschen beunruhigend.
Deswegen diskutieren wir heute drüber hier im Breitband-Spezial. Erweitern wir unseren Horizont oder schrauben wir uns da vielleicht bereitwillig ein Brett vor den eigenen Kopf? Es ist ja so, den Menschen wird oft noch schlecht, wenn sie solche Virtual Reality Brillen benutzen. Und dann kommt sofort die Frage, ja, ist das vielleicht, ist das schlecht für uns? Da gibt es so ein bisschen Entwarnung von Seiten der Kulturwissenschaft, sagt Christian Huberts.
Ich weiß nicht, ob es jedes Mal eine körperliche Übelkeit war. Oft war es, glaube ich, auch einfach nur so eine kulturelle, bildungsbürgerliche Übelkeit über diese komischen neuen Dinge, die kommen. Aber es gab auf jeden Fall eigentlich jedes Mal Bedenken, dass es körperlichen Schaden verursacht und auch seelischen. Also selbst dann bei Büchern dachte man ja auch nicht nur, die Leute können sich plötzlich nichts mehr merken, also haben irgendwie ein kognitiven Schaden dann, sondern es sollte auch Blähungen verursachen, weil die ja nur noch rumsitzen und die Därme gar nicht mehr in Bewegung kommen und so. Also es ist schon schräg und das wird es bei Oculus wahrscheinlich auch, wird es den einen oder anderen Kulturpanikbericht wieder geben.
Ja, fast schon eine klassische Reaktion eigentlich.
Panik.
Ja.
Alarmismus.
Ja.
Gibt es immer, wenn neue Medien kommen, war im 19. Jahrhundert zum Beispiel bei der Lesesucht so, die er gerade erwähnt hat, Romane, ne? Diese fantastischen Geschichten, die waren ja auch quasi so eine Art virtueller Realität. Die
waren auch eine Form der Illusion eigentlich.
Ja, und es gibt noch eine andere Form der Illusion, die die Leute ziemlich beeindruckt hat, im 18. Jahrhundert.
Ja, Musik ist natürlich auch eine virtuelle Realität der besonderen Art. Ich fühle mich auch schon ganz im 18. Jahrhundert.
Ja, Musik war jetzt nicht so wirklich gemeint, aber es ist schön, wenn du dich im 18. Jahrhundert fühlst.
Ja, hör mal, mir reicht's schon.
Wir sind in London, das hast du ja sicherlich auch schon gemerkt.
Natürlich, ich habe es an den Füßen gespürt.
1790er Jahre, ja. Ich denke, das kann man raushören. Und wir treffen dort einen Mann namens Robert Barker. Vielleicht hätte der heute auch in so ein VR-Headset investiert.
Was hat er stattdessen gemacht?
Er war Landschaftsmaler irischer Herkunft und der hatte eine geniale Erfindung, nämlich das Panorama.
Mhm.
Also das war so ein riesiges Landschaftsgemälde.
Was heißt riesig?
Also ja, so bis 15 Meter hoch und hatte 30 Meter Durchmesser. Okay. Das hängt nämlich nicht einfach an der Wand, sondern es wölbt sich 360 Grad um dich rum.
Also das hängt irgendwie an einem Gerüst oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, oder es ist in so einem richtigen Gebäude drin. Da gab es welche, die waren aus Brettern, manche aus Stein. Also so richtig fest installiert wie ein Theater oder ein Kino. Panorama-Rotunden nennt man diese Dinger. Albrecht Koschorke, Literatur- und Medienwissenschaftler, der hat sich damit beschäftigt. Und der beschreibt, wie das war, wenn man da reinging.
Man bezahlt seinen Eintritt, geht dann durch einen dunklen Gang in die Mitte des runden Gebäudes. Dort steigt man immer noch im Dunkeln eine Treppe hinauf. Das Dunkel ist sehr wichtig, weil das einerseits den Betrachter sozusagen disponiert für das, was er gleich sehen wird, andererseits so etwas wie ein Initiationsritus fast bedeutet. Man geht also aus dem Dunkeln und steigt dann eine Treppe hinauf und kommt dann auf eine Aussichtsplattform, die durch eine Balustrade umgrenzt ist. Und diese Aussichtsplattform wird umschlossen eben von dem Panorama, einem gemalten 360-Grad-Bild.
Also einem Landschaftsbild oder auch einem Bild von einer historischen Schlacht einmal um dich und die ganzen anderen Leute rum. Das war damals wirklich der letzte Schrei.
Das haben sich dann die Herrschaften so angeschaut.
Das haben die sich angeschaut in London, später auch in Paris, in Hamburg. In ganz Europa gab es diese Panoramen. Man weiß von über 100 Stück, die damals gebaut wurden.
Und so wie er das jetzt beschreibt, die Leute waren wahrscheinlich geflasht.
Ja, für die war das damals total neu und es war eigentlich auch eine verwirrende Erfahrung.
Das hat ganz offenbar klaustrophobische Effekte erzeugt und es wird vielfach davon gesprochen. Also das modelliert sich dann nochmal entlang der Geschlechterdifferenz. Frauen fallen sofort in Ohnmacht und brauchen dann einen Kavalier, der sie aufhängt oder der sie stützt oder der sie berät oder so. Aber auch Männer haben mit diesem Schwindelzustand und Übelkeit zu kämpfen.
Ja, das ist wie bei den 3D-Headsets heute. Da wurde ja auch vielen schlecht, haben wir ja eben schon gehört.
Ja, und nicht nur Frauen. Also das finde ich immer so lustige Details, dann, wenn man ja in der Geschichte zurückgeht, dann wird das auf einmal so hervorgehoben.
Ja, die Täuschung, die hatte damit zu tun, dass das Ganze ziemlich realistisch gemacht war. Also es wurde so mit Perspektive gearbeitet und mit irgendwelchen Figuren, die nochmal in den Vordergrund gerückt waren, mit Beleuchtung. Das war schon ziemlich täuschend und irreführend, vor allen Dingen eben von dem Bild komplett umschlossen zu sein, das kannten die Leute nicht.
Der Betrachter herkömmlicherweise war ja eingestellt auf das Tafelbild. Das heißt, er war darauf eingestellt, dass er ein Bild sieht, aber in einem Rahmen und dass ihn dieser Rahmen bzw. das Äußere des Bildes immer rückversichert, dass er sich in einer Wirklichkeit befindet, in der dieses Bild nur ein Fenster ist. Das ist die klassische Metapher für das Tafelbild. Das Panorama hat ja anders funktioniert. Das Panorama hat den Betrachter umschlossen, sodass er gar nicht mehr wusste, dass er jedenfalls keinen direkten physischen oder optischen Kontakt zu einer anderen Wirklichkeit hatte. Und die Effekte, die das Panorama vor gut 200 Jahren ausgelöst hat, scheinen sich zu wiederholen, wenn man die ersten Berichte über Probanden mit Oculus Rift im Internet sich ansieht.
Ja, haben wir ja im Grunde bei unseren Tests genauso erlebt.
Als Probanden, ja. Genau. Also du ziehst das Ding auf. Dauert so, ich würde mal sagen, 30 Sekunden und dann bist du aber auch wirklich drin.
Ja, dass diese Umrandung, also die Grenzen oder der Rahmen, dass die fehlen, das macht die Illusion perfekt. Aber gerade weil sie so perfekt ist, fällt dann halt wieder auf, dass etwas fehlt, obwohl das andere Ding im Grunde fest vor den Sehnerv getackert ist.
Ganz dicht vorm Gesicht. Und dadurch, dass das Sichtfeld, dass man keinen irgendwie Rand hat.
Erzählt Yigal Bloch von den VR-Nerds.
Und die Bewegung 1:1 übertragen wird, ist es halt relativ schnell da. Und dann muss es auch keine große Grafik sein. Dann reichen rudimentäre Strukturen, die man sieht. Man guckt sich um und man fragt sie sofort. Die meiste Reaktion, die ich gesehen habe, ist, wo sind meine Hände? Man hält die Hände vor diese Brille und sagt, okay, das ist cool, ich bin jetzt hier, aber meine Hände sind nicht da.
Wir reden heute über virtuelle Realität hier im Breitband-Spezial im Deutschlandradio. Und wir haben gerade kurz auch nochmal gehört, wie faszinierend das ist, wie schnell es geht, dass es wirklich keine Minute dauert, dass wenn man jetzt hier so ein neues Virtual Reality Headset aufsetzt, dass man die virtuelle Realität anerkannt hat als Wirklichkeit, dass man denkt, das ist normal.
Ja, der Körper denkt, das ist normal. Ne?
Ja, so normal, dass er sich fragt, warum geht das, was sonst normal ist, eigentlich nicht.
Und man hat halt wirklich das Gefühl, Gegenstände haben eine Räumlichkeit. Auf der Amaze haben sich Leute wirklich ein bisschen über mich beömmelt, weil es gab so einen Moment, wo ich versucht habe, was zu greifen und natürlich in die leere Luft gegriffen habe. Aber der Effekt ist dann teilweise wirklich so gut, dass man meint, man kann zugreifen.
Da fällt Christian Hubert sogar als Kulturwissenschaftler mal drauf rein.
Ja, man möchte zugreifen und man fragt sich, wo sind meine Hände?
Ja, und das ist der Knackpunkt. Ne? Es ist so gut, dass es uns total rausreißt, wenn dann etwas fehlt. Also die Illusion ist so gut, dass wir verblüfft bis erbost sind, wenn das andere nicht da ist. Aber wenn sich das einstellt, also wenn man den korrekten Körpereindruck quasi nachliefert, dann wird es fast beängstigend real. Das kannst du zum Beispiel sehen an diesen russischen Kumpels hier. Die Jungs filmen ihren Freund.
Alyosha, skatertyu doroga.
Und zwar beim Ausprobieren der Oculus Rift, das ist in so einem Einkaufszentrum irgendwo.
Das ist die Simulation von der Achterbahnfahrt. Ne? Das ist ja alleine eigentlich schon ziemlich beeindruckend. Also ich meine so die Erfahrung von Höhe, haben wir eben schon drüber gesprochen, so hinzukriegen.
Genau, man kann auch schon Schiss kriegen ohne irgendwas weiteres, aber einer von den Jungs geht dann eben genau im richtigen Augenblick hin, wo das Ding in der Oculus Rift so nach vorne kippt, dieser Achterbahnwaggon, und schubst dann den mit der Oculus Rift auf den Augen. So, und du hörst, der fällt in völliger Panik auf den Boden. Ja, er wälzt sich, der denkt halt wirklich, er stürzt jetzt gerade zu Tode. Also es ist eigentlich nicht lustig. Ne? Und der schreit immer noch.
Der hört ja wirklich nie auf.
Ne? Nee, also das geht wirklich lang, bis die es schaffen, ihm die Brille abzuziehen, nachdem sie eine ganze Weile gelacht haben.
Das funktioniert, weil man nicht nur sieht, sondern eben gleichzeitig diese körperliche Bewegung noch dazu hat. Das scheint ja der Schlüssel zu sein bei solchen Experimenten. Du siehst was und du fühlst gleichzeitig. Zum Beispiel ist das auch so bei The Machine to Be Another. Das ist ein Projekt von einer Künstlergruppe namens Be Another Lab. Die arbeiten eben auch mit diesen Headsets und die wollen Leuten das Gefühl geben, in einem anderen Körper zu stecken.
Bei so einem Gender-Swap-Experiment.
Genau, da steckst du dann im Körper des anderen Geschlechts. Da machen zwei Leute gleichzeitig mit, ein Mann und eine Frau, und die sehen über das Headset jeweils den Körper des anderen. Und die müssen dann eben parallele Bewegungen ausführen. Also die müssen versuchen, ihre Bewegungen miteinander zu synchronisieren.
Also streichelt eine Person sich über den Bauch, muss die andere das mitmachen?
Ja, genau. Sowas? Oder den Arm zum Fuß runter bewegen, um sich den Strumpf auszuziehen. Und Arthur Tress vom Be Another Lab erklärt, worauf das dabei ankommt.
Die beiden Personen, die das Experiment machen, müssen sich sehr stark auf den anderen, den sie sehen, fokussieren. Man bekommt direktes Feedback über die Bewegungen, ob man sich zum Beispiel zu schnell bewegt und das Bild nicht folgt. Am Ende des Experiments lassen wir die beiden Teilnehmer sich gegenüberstehen und ansehen und die Hand geben. Manche fallen sich um den Hals, umarmen sich und reden darüber, wie die Erfahrung für einen selbst und den anderen war.
Ja, das ist natürlich jetzt erstmal nur so ein Kunstprojekt. Keine Wissenschaft, aber vielleicht eine Möglichkeit, Einfühlungsvermögen bei Menschen zu fördern.
Ja, ich finde das sehr interessant. Also diese Möglichkeit der Repräsentation im Spiel. Also zum einen, ich bin da. Ne? Der Typ, der sagt, ich habe sogar Angst um mich. Ich bin in der Achterbahn.
Auf der Achterbahn, genau. Ja.
Zum anderen, ich bin da drin jemand anderes und ich fühle das auch. Mhm. Ja, bei so einem Gender-Swapping-Experiment. Das bietet natürlich neue Erzählmöglichkeiten und auch Herausforderungen, sagt Katharina Tillmanns vom Cologne Game Lab.
Ich denke, es wird sehr viel Entwicklungen geben, die sich ganz aktiv mit Identifikationsprozessen beschäftigen. Das ist ohnehin ein großes Thema grundsätzlich in allen narrativen Prozessen. Die Identifikation, Mitgefühl und solche Dinge, Empathie. Aber in dem Sinne, wo ich ja nun wirklich in der Rolle einer Figur möglicherweise stecke, wird das nochmal eine ganz andere Denkweise von den Gestaltern und auch ein ganz neues Erlebnis für die User bedeuten letztendlich.
Breitband im Deutschland, Radiokultur im Magazin für Medien und digitale Kultur reden wir heute über virtuelle Realität. Und inzwischen kann man schon sagen, wir sind ein bisschen bei den philosophischen Fragen angekommen.
Nicht nur ein bisschen.
Wer sind wir?
Was ist die Wirklichkeit?
Gibt es die überhaupt jenseits unserer Wahrnehmung? Und wenn ja, können wir die erkennen?
Ja, es ist lustig, die Philosophen streiten sich natürlich seit Jahrtausenden drüber, aber dass wir anhand von so einer Virtual Reality Brille jetzt da drauf kommen würden, hätte auch keiner gedacht.
Nee. Und es gibt einen Philosophen, der hat eine ziemlich ungewöhnliche Meinung dazu.
Das Erste, was man verstehen muss, denke ich, ist, dass Bewusstsein, das bewusste Erleben selbst eine Form von virtueller Realität ist, die es lange gegeben hat, bevor es Menschen gab, die Computer erfunden haben.
Thomas Metzinger, Philosophieprofessor an der Uni Mainz, der beschäftigt sich mit Bewusstsein und er bezieht sich dabei auch als einer der wenigen Philosophen auf so neurowissenschaftliche Forschung. Und seine These, die hat er formuliert in seinem Buch Der Ego-Tunnel, ist eben, die Realität, die wir wahrnehmen, ist virtuell.
Das heißt, unser bewusstes Realitätsmodell, auch das bewusste Realitätsmodell, das viele Tiere im Kopf haben, ist genau eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, es ist immer die beste Hypothese, die das Gehirn über den gegenwärtigen Zustand der Wirklichkeit hat und auch darüber, was die wahrscheinlichen nächsten Sinneswahrnehmungen sind. Das heißt, der Inhalt unseres ganz normalen Alltagsbewusstseins ist schon, wenn man das wissenschaftlich und philosophisch genau betrachtet, eine Möglichkeit und keine Wirklichkeit. Und in dem Sinne ist das phänomenale Erleben, so wie uns die Welt subjektiv erscheint, virtuell.
Das muss man erstmal sacken lassen, finde ich. Also eine biologische Virtual Reality, die ganz ohne so ein 3D-Headset auskommt.
Oder sagen wir es so, wir merken es nicht. Es trägt sich wirklich sehr, sehr gut.
Wir merken davon nichts und das ist eigentlich auch genau das Erstaunliche.
Was ist denn mit dem Modell meines eigenen Körpers? Den erlebe ich doch als ganz real und nicht als virtuell. Wieso identifiziere ich mich eigentlich mit meinem eigenen Körper? Woher kommt das? Da zeigt sich eben, dass das Ich-Gefühl, das Selbstbewusstsein, selbst auch nur der Inhalt eines Modells ist, die beste Hypothese, die im Gehirn über den Gesamtzustand des Organismus erzeugt wird. Nicht nur über seinen Körper, sondern auch über seine sozialen und psychologischen Eigenschaften.
Und das ist jetzt natürlich erstmal eine steile These, aber Thomas Metzinger hat auch ein Experiment mit einem Virtual Reality Headset dazu gemacht.
Was hat er gemacht?
Er hat einer Versuchsperson so ein Headset aufgesetzt und die sieht eine Videoprojektion, darin sieht sie sich selber. Mhm. Aber nicht von vorne, sondern von hinten.
Du stehst quasi hinter dir selber.
Du stehst hinter dir selbst, du siehst dich von hinten, so von 3-4 Meter Entfernung. Und dann steht jemand hinter dir in der Wirklichkeit und streicht dir über den Rücken die ganze Zeit. Und dieses über den Rücken streichen, das siehst du eben auch. Das siehst du halt vor dir.
In der virtuellen Realität.
In der virtuellen Realität siehst du dich selbst als Avatar vor dir. Und wenn man die Leute dann nimmt und führt sie woanders hin, also so ein paar Meter weg von dem Ort, wo sie gestanden haben, ein paar Meter weg und sagt ihnen, okay, jetzt geh mal wieder dahin, wo du gerade gestanden hast. Wo gehen sie dann hin? Zu dem Ort, wo sie wirklich gestanden haben oder zu dem, wo der Avatar in den Raum hinein projiziert?
Naja, so wie du guckst, wahrscheinlich zum Avatar.
Ganz genau. Und diesen Begriff, den benutzt Thomas Metzinger jetzt eben auch in seiner Theorie. Unser Selbst, sagt er, also die Vorstellung, die wir von unserem Selbst haben, ist ein Avatar im Gehirn.
Und ein Avatar ist, wie wir alle wissen, ein simuliertes Körpermodell im Internet, teilweise auch mit höheren Fähigkeiten. Und was ich sage, ist, dass wir von der Grundstruktur so etwas sind wie Roboter, die in sich eine virtuelle Realität erzeugt haben. Das ist das bewusste Erleben der Welt. Und da hinein ein Avatar eingebettet haben, das Selbstmodell, das Modell von sich selbst, und dann aber auf ihren eigenen Trick sozusagen hineinfallen und sich mit diesem Avatar identifizieren.
Na gut, wenn das so wäre, wäre es natürlich schön, weil dann würde uns ja die Virtual Reality Brille, vor der jetzt manche Angst haben, dass wir uns da drin verlieren, eigentlich nur näher an uns selber bringen.
Ja, vielleicht wäre das aber auch gar nicht so gut. Ich meine, vielleicht wären wir gar nicht so glücklich damit, wenn uns das dauernd vor Augen führt, dass wir gar kein Selbst haben, sondern nur ein Avatar.
Ich finde aber auch seine Argumentation, also ich weiß, das ist jetzt verkürzt und ein bisschen böse, aber es hat schon so ein bisschen was Spirituelles, ne? Es hat schon so ein bisschen was von der Geist in der Maschine und so. Ah gut, ich meine, vielleicht können wir uns noch nicht vorstellen, dass das alles virtuelle Realität ist. Aber es gibt auch ganz handfeste Entwicklungen. Wir sind zum Beispiel im 21. Jahrhundert definitiv auch unser Mobiltelefon, ja, als Erweiterung. Hätte im 20. Jahrhundert jeder drüber gelacht. Katharina Tillmanns vom Cologne Game Lab.
Dass Dinge uns nah sein müssen, das sieht man ja ganz klar an den Smartphones und beispielsweise auch an neuesten Gerichtsurteilen, dass ein Smartphone eine Erweiterung tatsächlich von uns ist, auf die man nicht einfach so ohne Gerichtsbeschluss zugreifen kann. Die Gesellschaft kriegt wirklich eine sehr klare Position dazu, was eine Erweiterung von uns ist. Und in dem Sinne zählt natürlich auch so etwas wie die Virtual Reality Brille, wie die Oculus, dort ein, die nah an uns ranrückt. Das ist eine Erweiterung unserer selbst, unserer Persönlichkeit, unserer Erfahrung. Und dementsprechend kann man schon sagen, da werden einige Entwicklungen tatsächlich eine Form von Verschmelzung zweier Persönlichkeiten, der virtuellen Persönlichkeit und der realen Persönlichkeit, weiter stattfinden.
Virtuelle Realität, das war das Thema heute in Breitband im Deutschlandradio. Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, über die Möglichkeiten, die so ein Virtual Reality Headset bieten kann, wenn es denn mal über den Prototypenstatus hinausgeht. Fragen sich natürlich alle, wie schnell wird das jetzt kommen?
Und unseren Alltag beherrschen. Ich meine, Handys gehören jetzt schon zum Körper dazu, laut einer juristischen Entscheidung, als Erweiterung der Person.
Ja, aber, das ist natürlich so ein Ding, das Kleine, das Portable, ne, ist halt auch so die generelle Richtung, in die es eigentlich geht.
Das ist die große und erfolgreiche Richtung. Und die Brille ist da eigentlich die Ausnahme.
Und was neue Medien anbelangt, sind Menschen dann doch manchmal langsamer, als man denkt. Also nehmen wir mal eine Neuerung der letzten Jahre, die eigentlich eine ganz, ganz kleine ist.
Digitaler Film. Und Menschen, die plötzlich komplett davon irritiert sind, so rauschfreie Bilder zu sehen mit Frame-Raten, mit Bildraten, die auch ungewohnt sind. Und plötzlich sind Filmentwickler dazu gezwungen, ein künstliches Rauschen wieder reinzupacken und die Framerate halt niedriger zu lassen, als technisch möglich wäre, einfach weil so Gewohnheiten wirklich, wirklich stark sind.
Ja, es muss aber auch nicht immer überwältigender sein. Ich meine, manchmal hilft es auch schon, sich so an alte Erzählformen zu erinnern.
Mittlerweile ist es ja so, dass man in Spielen irgendwie mit 60 km/h läuft und irgendwie springen kann wie der große Weltmeister und sowieso alles bunt und schnell und poppig und actionmäßig. Und jetzt sind halt Erfahrungen, die erleben so eine Renaissance, wo man sich ruhig bewegen kann, wo man einfach langsam Sachen einfach erkundet und das wirklich auch Spaß macht.
Ach, das Zen unter den Medien quasi. Ja, ich weiß nicht, vielleicht stehen wir wirklich vor der Geburt eines neuen Mediums.
Ja, oder es müssen sich alle übergeben und keiner will es benutzen.
Ja, ich glaube auch Ablehnung ist ja nicht so selten. Also nehmen wir mal die andere Brille, über die in letzter Zeit viel geredet worden ist. Hier,
Google Glass.
Ja, Google Glass. Ne? Das finden die Leute nicht so toll, wenn man das Ding in der Öffentlichkeit trägt.
Die Leute sagen, was machst du hier? Hier, nimm das ab. Was soll das? Dass Leute da auch richtig mit Gewalt konfrontiert sind. Ich glaube, zu Recht, ne? Weil es eine ungeheure Arroganz ausstrahlt. Also es ist wirklich eine große, große Herausforderung für das soziale Gemeinwesen.
Ja, vielleicht lernen wir aber auch bald mit den Dingern in der Schule.
Oh, vielleicht arbeiten wir so.
Spielen so.
Lieben so.
Oh, Cybersex. Gar nicht drüber gesprochen.
Ja, machen wir nächstes Mal.
Vielleicht fragen wir uns aber auch alle, was wir da drin sollen.
Ja, aber sicher ist, es ist faszinierend, was da auf uns zukommt.
Virtuelle Realität in den 90er Jahren versprochen und jetzt kommt sie vielleicht wirklich.
Ja, mit allen Chancen und Problemen.
Schwindel ist der Angst benachbart. Das ist mein hochgradig ungustvolles Empfinden. Aber es hat natürlich auch einen Kitzel, den man sich aussetzen kann. Und das ist so eine Art Lernprozess auch, denn die Gewöhnung wird mächtiger, der Schwindel nimmt ab, dann muss die Sensation gesteigert werden. Und so scheint es jetzt zu sein, dass Oculus Rift dieselben Effekte hervorruft, die heute wahrscheinlich niemand mehr empfinden würde, wenn er in so eine Panoramarotunde käme. Wir sind ja sozusagen massenmedial sozialisiert. Aber trotzdem, es wird eine neue Grenze erzeugt, eine neue Grenze eigentlich zwischen Physis und kognitiver Selbstentäußerung, mit der man wieder spielen kann.
Vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Breitband-Spezial im Deutschlandradio Kultur. Tschüss, sagen Christian Möller.
Und mein Name ist Max von Malotki. Machen Sie es gut.